Ihr Lieben, wir stehen kurz vor Ostern, ne? Glaube ich. Und warum feiern wir Ostern? Ja. Zu Weihnachten ist der Weihnachtsmann und zu Ostern der Osterhase. Alle haben sie in der Welt sich ihre eigenen Gedanken gemacht. Aber natürlich feiern wir zu Ostern die Auferstehung unseres Herrn. Und das soll auch unser Thema heute sein, diese wunderbare Kraft der Auferstehung, die der Herr über uns ausgegossen hat geradezu. Ja, preist dem Namen des Herrn. Und so möchte ich ein Wort aus Philipper 3 lesen, 10 und 11. Zu erkennen ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, dass ich seinem Tode ähnlich werde, ob ich dann vielleicht zur Auferstehung aus dem Toten gelangen möchte. Ja, ihr Lieben, die Auferstehung ist etwas ganz Besonderes. Die Jünger haben das überhaupt nicht begriffen. Jesus hat das ja 3-mal vorher verkündet. Ich werde leiden müssen, ich werde sterben. Aber dann werde ich nach 3 Tagen auferstehen. Jesus hat das alles vorher gesagt. Und mit der Auferstehung ist damit auch die Kraft Gottes freigesetzt, uns vollkommen in sein Bild umzugestalten. Es geht ja nicht nur darum, dass wir so ein bisschen Kraft empfangen, sondern dass wir wirklich verwandelt werden, denn wir sind sein Leib. Wir sind hier die ausführenden Organe unseres Gottes. Und wie ein Leib viele Organe hat, so hat auch der Leib Christi viele Organe. Und alles wirkt zusammen. Und jeder braucht jeden. Das hat der Herr so deutlich gemacht, dass wir uns nicht selber ins Mittel setzen, sondern dass einer den anderen höher achtet als sich selber und dass wir einander lieben, ja, und dass wir uns auch bewusst sind, wir brauchen einander. Jeder hat eine spezifische ein spezifisches Gabenspektrum und diese Gaben, die wirken zusammen zu einem Ganzen. Ja, wie gesagt, in der Auferstehung Jesu entfaltet und offenbart Gott seine gewaltige Kraft, die alles, was an Macht, an Autorität, an Stärke und Einfluss im sichtbaren und unsichtbaren Universum vorhanden ist, das übersteigt es alles bei weitem. Es ist die übermächtige Liebeskraft, die der Vater seinem Sohn gegenüber anwandte, ihn aus dem Tod auch wieder über alle Machtbereiche weit hinaus erhoben hat. Sie ist das Ergebnis der Liebe des Vaters zu seinem Sohn, der Liebe des Sohnes zu seinem Vater und der Liebe des Vaters und des Sohnes zu uns. Das finde ich so stark, dass Jesus uns voll mit hineinnimmt in die ganze göttliche Wesenhaftigkeit. Ja, ihr Lieben, und wir werden ja mit Jesus verbunden sein in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat ja dieses Bild von Braut und Bräutigam gebraucht und wir dürfen dann die Braut sein. Und das heißt, in einer ganz intimen Beziehung zu unserem Herrn dürfen wir stehen und dürfen wir bleiben. Schon hier auf Erden geht's los und im Himmel nachher geht's weiter und dann in die ganze Vollkommenheit hinein von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Ewigkeit ist, glaube ich, lang, ne? Die ist lang. Und darauf kommt es an, dass wir nicht diese 70, 80, 90 Jahre, die wir hier leben, gut verbringen, sondern dass wir in der Ewigkeit das Ziel erreichen, was der Herr mit uns geplant hat. Ja, einmal ist da seine Menschwerdung. Das ist ja die Voraussetzung der Auferstehung, dass Jesus Mensch wurde. Ja. Die Voraussetzung, wie gesagt, dass Gott die Macht seiner Liebe zu uns und seiner gesamten Schöpfung offenbaren konnte, das war die Menschwerdung. Und Jesus wurde so klein, so winzig, sich als so Zelle, Eizelle in den Leib der Maria eingepflanzt, ja, und wurde dann als Baby geboren. Also es ist gewaltig, wie Gott das so gemacht hat. Jesus ist der Herr aller Herren, der König aller Könige. Er ist so mächtig. Mit wenigen Worten hat er Billionen von Sternen geschaffen. Müssen wir uns mal überlegen. Wir selber sind auch sehr kompliziert gemacht. Ihr wisst, dass unsere DNA, also diese Informationsspeicher in uns, der ist so gewaltig, so kompliziert, das können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? Und das ist der Beweis Gottes, wie sehr er uns liebt, dass er uns zu sich gezogen hat. Denn Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, aber auch wirklich jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Leider gibt es gerade auch hier in Deutschland so wenige Leute, die an ihn glauben. Die, ich weiß nicht, das kann man rational gar nicht fassen. Ja? Warum glaubt man nicht an einen Schöpfer, wenn man die schönen, diese wunderbaren Blumen und Blüten und das alles sieht, was dann auch im Frühling wieder alles aufgeht und so weiter. Das ist alles von alleine entstanden. Sag mal, die Leute müssen doch nicht ganz frisch im Kopf sein. Wer das denkt, das ist Verblendung hoch drei. Aber leider ist es so. Und dafür beten wir ja auch, dass der Herr da eine Erweckung schenkt, dass noch viele, viele, viele Menschen von dieser Verblendung befreit werden und Jesus dann finden. Ja, Gottes gewaltiges Liebesopfer für die Menschen begann ja damit, dass er Jesus auf die Erde sandte und Jesus aus Liebe zum Vater und zu uns seine Herrlichkeit, müssen wir uns mal vorstellen, die Herrlichkeit des Himmels hat Jesus verlassen, um ein Diener der Menschen zu sein, zu ihrer Erlösung. Und was hat der Herr alles auf sich genommen, ja? Bis zum Tode am Kreuz. Und das alles ist Jahrhunderte vorher bis ins Detail schon prophezeit worden. Ja, Jesaja 53 und andere Bibelstellen machen das ganz deutlich. Ja, und dann sehen wir seine absolute Ergebenheit dem Vater gegenüber. Jesus hat, indem er als Baby in diese Welt hineingeboren wurde, alle Entwicklungsstufen eines Menschen auf sich genommen. Er wurde ein kleines Baby, wuchs dann heran. Es gibt ja diese Geschichte, die ganze Familie nach Jerusalem zu diesem Passafest gegangen ist. Und da waren ja viele Verwandte auch und so. Und nachher haben sie gemerkt, ey, Jesus ist nicht mehr bei uns. Er war ja so, ich denke mal, so ein 12-jähriger Junge, ne? Und dann haben sie ihn nachher, nach 3 Tagen, im Tempel wiedergefunden, ja. Und Jesus sagte dann, als kleiner Junge schon, wisst ihr nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Gewaltig, ne? Also ich finde das schon richtig großartig. Preis dem Herrn. Ja. Er hatte jede eigenständige Autorität abgelegt, hat sich völlig abhängig vom Vater gemacht. Und nur so konnte er uns ein Beispiel geben und später mit seiner Vollmacht ausstatten, genauso wie er hier zu leben. Ja, seine Nachfolger zu werden. Die Bibel sagt ja, dass von unserem Leibe Ströme lebendigen Wassers, das heißt Ströme des Heiligen Geistes, ausgehen sollen. Dass wir solch eine Ausstrahlung haben sollen auf unsere Umgebung hin. Und gerade wo so die Finsternis jetzt grassiert und diese Viren herumschwingen, ihr Lieben, aber ich sage euch eins, ich fühle mich abgeschirmt. Ich bin infiziert, aber von meinem Gott. Halleluja. Und brauche keinen Schiss haben, keine Angst haben, diese ganze Angstpandemie. Also ehrlich, naja, ich will mich darüber nicht auslassen. Es ist jedenfalls nicht so toll. Ja, und Jesus, er war vollkommen sinnlos. Hätte Jesus auch nur in einer einzigen Versuchung versagt, dann wäre unsere Erlösung durch sein Blut unmöglich geworden. Und die Auferstehung hätte nicht geschehen können. Welch eine Verantwortung ruhte auf den Schultern unseres Herrn. Keine einzige Sünde durfte geschehen durch ihn. Obwohl er versucht wurde wie wir, überwand er jede Sünde und verurteilte sie damit, dass auch wir überwinden können. Er hat uns die Kraft gegeben, meine Geschwister, und das möchte ich sehr deutlich machen. Er hat uns die Kraft gegeben, dass wir sündlos sein können. Es gibt einige Gotteskinder, die sagen, ja, wir bleiben Sünder. Das stimmt nicht ganz. Natürlich, wir können sündigen. Die Freiheit hat jeder. Das alte Wesen ist immer noch da, aber wir können es im Tode halten. Durch die Entscheidung, dass wir uns ganz und gar dem Herrn hingeben, hat der alte Mensch keine Wirkung mehr. Und dann sind wir vollkommen rein und wir dürfen uns jeden Tag wieder neu reinigen lassen von jedem Staub, der uns da anfällt oder was immer so kommen mag, sodass wir vollkommen rein sind. Meine Geschwister, der Herr kann jeden Augenblick kommen. Keiner weiß, wann der Herr kommt und deswegen müssen wir alle Zeit bereit sein. Und darum hat der Herr das ja auch so gemacht, dass er das nicht vorher bekannt gibt, jetzt komme ich, sondern dass wir alle Zeit bereit sein sollen. Alle Zeit vollkommen heilig sein sollen. Heilig nicht, weil wir so einen Heiligenschein haben oder sowas, sondern weil Jesus in uns ist und weil die Kraft dieser wunderbaren Heiligkeit in uns wirksam ist. Nicht von uns aus, sondern alles nur durch unseren Herrn. Ja, und dann sein Sterben am Kreuz. Damit vollendete Jesus den Leidensweg hier auf Erden. Die Auferstehung konnte nur die Folge eines Sterbens am Kreuz sein. Ohne Kreuzestod keine Auferstehung. Der Teufel wusste davon. Denn Jesus hatte die Art seines Todes den Jüngern, wie ich schon sagte, dreimal angedeutet. Und so wurde der schmachvollste Tod, den man sich vorstellen kann, zum gewaltigsten Sieg in der ganzen Menschheitsgeschichte. Ja, dieser gewaltige Sieg Jesu und damit die absolute Niederlage des Teufels. Das freut mich so sehr, dass der Feind keine Macht mehr über mich hat. Halleluja. Im Gegenteil, wenn wir dem Teufel widerstehen, was muss er? Fliehen! Und jemand flieht, der Angst hat, ne? Der flieht, ja. Und das hat der Herr uns alles geschenkt. Alles durch seine Auferstehung. Preis dem Herrn. Ja, die Umstände der Auferstehung zeigen ja auch diese souveräne Macht Gottes gegenüber allen heuchlerischen und boshaften Machenschaften der vom Teufel angestachelten Menschen. Sie wollten die Auferstehung mit all ihrer zur Verfügung stehenden Macht verhindern. Da haben die Polizisten oder Wächter dahingestellt, die sollten am Grab da wachen, damit die Jünger nicht sagen, der Herr ist auferstanden und so. Und was hat Gott gemacht? Mit einmal kam da so ein Erdbeben und so, die ganzen Wächter, die fielen da zu Boden, die wussten gar nicht mehr, was los war. Und was wir auch sehen, wie fürchterlich verblendet die Menschen sind, die sind ja nun da zu den Pharisäern gegangen und haben gesagt, ey, das und das ist passiert und jetzt ist Jesus weg oder so. Ne? Und dann hätten die doch merken müssen, ey, das ist wirklich Jesus, das ist wirklich der Sohn Gottes. Das hätte doch in ihnen da in irgendeiner Form aufgehen müssen. Das waren doch studierte Leute, die Pharisäer und Schriftgelehrten, Gelehrte. Hoho, ha! Und innerlich waren die so leer, du, aber nicht mit EH geschrieben, sondern mit EE. Ach ja, ihr Lieben, das waren Begleitumstände, die sind wirklich sehr bewegend. Und der Stein zum Grab Jesu wurde von Engelhand zur Seite gewälzt. Die römischen Wachen waren vollkommen am Boden sozusagen zerstört. Doch ein Engel Gottes wachte über den Stein. Ja, steht da, ich weiß jetzt nicht, in welchem Evangelium das differenziert wurde, aber einmal steht von zwei Engeln und einmal von einem Engel. Ja, aber es waren da zwei Engel und der eine Engel, der wurde dann in besonderer Weise nochmal erwähnt. Das Grab bleibt für ewige Zeiten geöffnet. Die Macht des Himmels triumphiert über die Macht der Erde. Preist dem Herrn. Der Engel setzt sich auf den Stein und so bildet dazu das gebrochene Siegel des Hohen Rates einen geradezu grotesken Gegensatz. Die haben da ja ein Siegel darauf gemacht. Keiner durfte das Siegel brechen. Ja, und dann sitzt da mit einem Mann Engel auf dem Stein, den sie da vor das Grab gerollt haben. Den hat ja der Engel da zur Seite gerollt oder geworfen. Ja. Und dann ist Jesus auferstanden. Wow. Wie lächerlich nimmt sich das amtliche Siegel und das militärische Aufgebot gegenüber den Umständen, wie nimmt sich das aus, die Gott durch seinen Boten schuf. Wenn Gott redet, dann haben alle anderen zu schweigen. Halleluja. Wenn er handelt, kann niemand dieses Handeln verhindern. Das ist so wunderbar. Bei der Auferstehung wie bei der Ankündigung der Geburt Jesu und bei seiner Geburt im Stall von Bethlehem treten Engel immer wieder in Erscheinung. Diese wunderbaren Boten Gottes. Und ihr Lieben, das darf ich auch mal so nochmal betonen, es sind Engel um uns herum, auch wenn wir sie nicht sehen. Und es sind Engel, die uns bewahren. Ja, auch wenn wir mit dem Auto fahren oder irgendwo unterwegs sind, Engel beschützen uns. Ja, und wir müssen uns bewusst machen, wir sind niemals alleine. Ja, auch wenn wir sie nicht sehen, das ist ja gerade das Außergewöhnliche, dass der Herr das uns zumutet, dass wir glauben, dass wir geöffnete Augen haben, etwas zu sehen, was man normalerweise gar nicht sehen kann. Das ist der allerheiligste Glaube, den der Herr in unser Herz gepflanzt hat, meine Lieben. Und dann die große Bedeutung der Auferstehung. Die Auferstehung Jesu hat für unsere Erlösung die allergrößte Bedeutung. Sie ist der krönende Abschluss des Rettungswerkes, das sich an Jesus mit allem, was er ist und besitzt, vollzog. Mit der Auferstehung ist dieses Werk vollbracht. Doch es setzt sich an uns, die wir zu Jesus gehören oder noch dazu kommen sollen, es setzt sich weiter fort. Dieses wunderbare Erlösungswerk geht immer weiter, durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Ja, sind ja zwei Jahrtausende, seitdem Jesus auferstanden ist. Ja, und damit vollendet Jesus seine Herrlichkeit durch uns. Halleluja, er gebraucht uns und bezieht uns mit ein. Natürlich hätte unser Gott das nicht nötig gehabt, aber er tut es, weil er uns so sehr lieb hat und weil er uns erwählt hat und weil Gott immer gerade das Geringe erwählt. Als die Jünger da so um sich stritten, wer der Größte und der Einflussreichste wäre, dann nimmt Jesus ein Kind zur Seite und sagt, guckt euch dieses Kind an. Wenn ihr nicht so werdet wie die Kinder, dann könnt ihr das Reich Gottes gar nicht ererben. Ja? Deswegen, ich finde es auch, wenn man von großen Männern Gottes redet, ist alles Quatsch. Der Größte ist der Kleinste. Wir müssen diese göttlichen Maßstäbe, die müssen wir uns zu eigen machen. Ja? Und es ist ja so, auch im Reich Gottes, wenn da einer Erfolg hat, ne, dann schleicht sich sehr schnell so der Gedanke ein, oh, ich bin etwas Besonderes. Du bist gar nichts Besonderes. Jeder Einzelne von uns ist was Besonderes. Jeder Einzelne. Wir alle sind gleich in den Augen unseres Gottes. Er hat die Gaben unterschiedlich verteilt, natürlich. Der eine hat mehr, hat 10 Pfund gekriegt, der andere hat nur 5 Pfund gekriegt und der eine hat nur 1 Pfund gekriegt. Ne? Aber der 1 Pfund bekommen hat, ist genauso wertvoll wie der 10 bekommen hat oder so. Ne? Das müssen wir sehen. Naja, ich meine, von 5, war die Rede nicht von 10, der hat ja noch 5 dazu gewonnen, dann waren es nachher 10. Ja, so war das. Also die Auferstehung der Nachfolger Jesu wollen wir mal betrachten. Wir sind auch auferstanden. Schon jetzt haben wir diese Auferstehung unseres Herrn in unserem Leben erlebt. Zum Beispiel, wenn wir uns taufen lassen, ja, dann werden wir untergetaucht und in der Regel werden die Leute ja wieder hochgezogen. Ne? Wenn sie untergetaucht werden, dann ist das das Zeichen dafür, dass sie gestorben sind, dem alten Wesen nach. Und dann kommen sie aus dem Wasser raus und das ist das Bild der Auferstehung. Ja. Und Jesus hat das ja auch, hat sich auch taufen lassen, um alles zu tun, was auch wir tun müssen. Das ist die eine Seite. Aber ich glaube auch, als Jesus in das Wasser ging und Johannes ihn da taufte, hat er Jesus das Wasser H2O geheiligt. Dieses Taufwasser hat Jesus geheiligt, dass da wirklich Kraft ausgeht, dass es nicht nur so ein Ritual ist, ach, na ja, ich habe mich mal taufen lassen. Heute besprengen sich ja nur die Leute in den Kirchen. Ja, alles Unfug. Ja? Und diese Kraft, auch der Taufe, ist wirklich eine Kraft. Und wenn ich an meine Taufe denke, das hat Mächtiges ausgewirkt in meinem Leben und in deinem wahrscheinlich auch. Ja? Es ist Gottes geheimnisvoller Plan, dass sich auch an uns, die wir zu Jesus gehören, das Erlösungswerk unseres Herrn vollkommen vollzieht. Was Jesus durchgemacht hat, vollzieht sich auch an uns. Und wir sehen das bei den Jüngern Jesu. Die haben fast alle gelitten. Fast alle sind auch gestorben, um Jesu willen. Das ist natürlich bei uns nicht unbedingt nötig, aber es kann passieren. Wir wissen ja auch noch gar nicht, was alles noch kommt. Ob nicht auch wieder eine Christenverfolgung kommt. Es kann ja sein, dass man uns alles wegsperren will, alles machen will. Ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Und dann müssen wir uns ins Geheime wieder versammeln. Ja, so wie die ersten Jünger. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wenn die uns wegsperren, das dürfen die nicht. Weil Jesus uns zusammenstellt, weil wir seine Kinder sind, wir sind sein Eigentum und müssen dann nicht den Menschen gehorchen, sondern unserem Gott. Und das machen wir dann. Und dann kann es natürlich sein, dass wir verfolgt werden. Dass auch wir dann das erleben, was unsere Geschwister vor ungefähr 2000 Jahren erlebt haben. Ja, das Erlösungswerk unseres Herrn, es wird vollkommen auf uns übertragen. Und auch wir müssen um seinetwillen Leiden ertragen. Und wenn wir durch Leiden geführt werden, meine Geschwister, dann ist es nicht dazu da, dass wir in irgendeiner Weise Schaden nehmen, sondern wir sollen dadurch stark werden. Durch die Leiden sollen wir stark werden. Und wenn du in Leiden hineingeführt wirst, angegriffen wirst, ich weiß nicht was alles, preise den Herrn, was das Zeug hält. Und indem du den Herrn dankst für alles, was dir widerfährt, indem verwandelst du den Fluch in einen Segen. Halleluja. Natürlich meine ich jetzt nicht, wenn wir Unsinn machen und durch unsere eigenen Fehler da irgendwas passiert, dann müssen wir Buße tun und müssen das wieder in Ordnung bringen. Aber es gibt ja viele Dinge, die einfach auf uns zukommen, haben wir gar keinen Einfluss drauf. Für alles, was uns widerfährt diesbezüglich, dürfen wir den Herrn preisen. Und wie gesagt, dann verwandeln wir alles in ein Gutes. Denn der Herr sagt, dass uns alle Dinge, wirklich alle, zum Besten dienen müssen. Die Voraussetzung ist, dass wir ihn lieb haben. Die Voraussetzung ist, dass wir ihn wirklich in allem, in seinem ganzen Wesen ähnlich sind. Ja, auch wir erleben eine Kreuzigung, zwar nicht die unseres Leibes in der Regel, aber unseres Fleisches, als Prinzip des sündigen Wesens. Das alte Wesen wird gekreuzigt. Jeden Tag halten wir es im Tode, preis dem Herrn. Paulus schreibt den Galatern, dass er mit Christus gekreuzigt ist. Und das gilt für alle Nachfolger Jesu, nicht nur für den Paulus. Welche aber Christus angehören, das steht Galater 5, welche Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Gebirden. Doch wir sind in diesem Sinne nicht nur gekreuzigt, wir sind auch auferstanden. Halleluja. Gekreuzigt der alten sündigen Natur und auferstanden zu einem neuen Leben in Christus Jesus. Und das drückt ja auch die Taufe aus, wie ich schon vorhin gesagt habe. Weiter sagt das Wort, dass wir schon mit Christus auferstanden sind, um im Geist mit ihm zu leben. Ja, weil der Geist Gottes in uns ist. Und weil der Herr durch seinen Geist in uns, aber auch durch uns wirkt, sind wir wie Jesus hier auf dieser Erde. Ich finde das gewaltig, dass es diese Dimension angenommen hat. Die Auferstehung im Sinne unseres Leibes, die steht ja noch aus, aber die kommt. Halleluja. Und die Auferstehung unseres Leibes kann ja so sein, wenn der Herr wiederkommt und uns entrückt. In dem Moment, wenn wir von dieser Erde entrückt werden, verwandelt sich unser Leib in einen geistlichen Leib. Und das ist dann die Auferstehung für die Ewigkeit. Preis dem Herrn. Ja. Und so wirkt die Auferstehung schon jetzt mächtig an uns. Und wie gesagt, im Sinne des Geistes, im Überwinden der Sünde und so weiter. Im Sinne des Leibes warten wir, wie gesagt, darauf, dass der uns verwandelt und dass wir dann den Leib der Herrlichkeit bekommen und mit ihm in der Herrlichkeit dann eins sind. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Das ist aus 1. Korinther 15. Im 1. und 2. Thessalonicher Brief steht die Entrückung, ist die Entrückung nochmal ganz deutlich geschildert durch den Apostel Paulus. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel her niederfahren, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen und wir werden ihm entgegengerückt. Halleluja, 1. Thessalonicher, Kapitel 4. Ja, die Kraft der Auferstehung, das ist auch ein Geheimnis. Die Kraft und die Macht, die in der Auferstehung Jesu zu einem völligen Überwinderleben liegt. Sie muss uns vom Herrn auch immer wieder neu offenbart werden. Sie ist und bleibt ein Geheimnis. Bis uns der Herr darüber die inneren Augen öffnet, bis wir diese Kraft, die da in uns wirkt, durch Jesus und durch seinen Geist, dass wir sie erkennen. Und damit auch die damit verbundene Macht Gottes, die er uns gegeben hat, dass wir sie in Anspruch nehmen. Wir sollen ja Vollmacht bekommen. Halleluja. Es ist ein Geheimnis, das uns in einem Erkenntnisprozess erschlossen wird, wenn wir dem Herrn gehorchen und das tun, was wir bereits erkannt haben. Was du erkannt hast, dass du es tun sollst, das musst du tun. Du musst entsprechend der Erkenntnis, die Gott dir gibt und den Weg, den der Herr dir zeigt, den musst du unbedingt gehen. Und du darfst nicht von diesem Weg abweichen. Der Feind will natürlich versuchen, uns auf Abwege zu führen, aber das dürfen wir niemals, niemals zulassen. Ja. Es geht von Stufe zu Stufe immer höher empor in der Autorität unseres Herrn. Der Apostel Paulus weist die Epheser gerade darauf hin und bittet für sie um erleuchtete Augen ihrer Herzen. Die Größe der Macht und die Stärke Jesu und die Stärke seiner Auferstehung zu erkennen, um sie dann auch selber anzuwenden. Halleluja. Das Erkennen ist natürlich die Voraussetzung, um die Kraft zum Überwinden der Sünde und der feindlichen Mächte anzuwenden. Und dieses Erkennen wird in der Schrift im Sinne einer intimen Beziehung zu ihm gebraucht und hängt zusammen mit einer sehr engen und innigen Beziehung zu unserem Herrn. Ja. Gott eröffnet uns nicht die Schatzkammer seines Reichtums an Macht und Herrlichkeit, wenn wir nicht so mit ihm verbunden sind, wie der Sohn es mit dem Vater war. Das ist die Voraussetzung. So wie ich mit dem Vater verbunden bin, so sollt ihr mit mir verbunden sein und damit auch miteinander verbunden sein. Das ist diese wunderbare Gemeinschaft, die Gott uns schenkt, die möglich ist, schon hier auf Erden. Dann bekommen wir die Macht, diese Macht in unserem Leben wird die Macht des Feindes vollkommen zerstören. Der hat kein Anrecht mehr an uns, er hat keine Macht mehr. Im Gegenteil, wir können in seinen Bereich einbrechen geradezu, um Menschen herauszuholen aus dem Gefängnis, die der Feind dort eingesperrt hat. Ja? Halleluja. Wir bekommen die Vollmacht unseres Herrn. Und ich möchte uns immer wieder und natürlich in erster Linie mich selber daran erinnern, wozu wir berufen sind, was wir für eine wunderbare Berufung auch haben, die wollen wir leben. Das soll ausgelebt werden. Denn die Waffen unserer Ritterschaft, sie sind nicht fleischlich, sondern mächtig, steht hier in 2. Korinther. Mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, so dass sie die Vernunftschlüsse zerstören, also die menschliche Vernunft, die immer wieder eigene Wege gehen will, die sich auch immer wieder von Gott entfernen will, die zerstören wir und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken nehmen wir gefangen zum Gehorsam gegen Christus. Halleluja. In diesem Sinne wollen wir die Auferstehung feiern. In diesem Sinne wollen wir Ostern feiern, meine Geschwister. In diesem Sinne wollen wir uns bewusst machen, was der uns mit seiner Auferstehung geschenkt hat. Halleluja. Da können wir jubeln und jauchzen, weil wir so wunderbar erlöste Gotteskinder sind. Und dann werden wir befähigt, natürlich auch den Missionsbefehl, den der Herr Jesus uns, an jeden von uns gegeben hat, diesen Missionsbefehl zu erfüllen. In diesem Sinne wünsche ich euch all die Gnade, die ihr braucht, um das, was ich gerade so versuchte, in der Auferstehungskraft unseres Herrn deutlich zu machen, dass wir das alles auch umsetzen können. Der ist mit uns, der ist mit euch, preist im Namen des Herrn. Und das wollen wir noch einmal im Gebet zusammenfassen und dem Herrn dafür danken und ihn preisen für all das, was er uns dadurch geschenkt hat. Lieber Herr, du hast dich kreuzigen lassen, die schlimmste Strafe auf dich genommen, die es überhaupt gab. Die Römer haben sie nachher wieder abgeschafft, als sie zu grausam war. Herr, das hast du auf dich genommen, damit wir die Vollmacht von dir bekommen können. Und dafür preise ich deinen Namen und ich segne meine kostbaren Geschwister. Ich segne sie, dass sie ganz eng an deinem Herzen bleiben. Ich segne sie, dass sie die ganze Erfüllung dieser Erlösung auch umsetzen können in ihrem Leben, Herr. Und dann hier Licht und Salz für ihre Umgebung sein können. Sie Frucht bringen für die Ewigkeit. Wir wollen einmal mit Frucht beladen in die Ewigkeit gehen, lieber Herr. Und dazu wirst du auch den heutigen Tag gebrauchen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns da die Gnade schenkst, die wir brauchen. Du bist ein treuer und ein wunderbarer Gott und wir erheben deinen köstlichen und wunderbaren Namen. Halleluja. Amen. Preis dem Herrn.